Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge und wie bereits schon zuletzt angekündigt, ist heute das Thema PEC. Und der Titel lautet PEC, nur mehr mit Gastropexie, also sprich nur mehr mit einer Festnaht des Magens an die Bauchwand. Hintergrund ist, dass es hier relativ aktuelle Daten aus vor allem Berlin gibt. Aber mein Gast, den ich heute hierzu begrüßen möchte, kommt nicht aus Berlin. Er kommt aus Frankfurt und heißt Florian Michael. Hallo Herr Michael, schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich riesig, bei dem Podcast auch dabei sein zu dürfen und einen kleinen Teil vielleicht beitragen zu können.
Ja, ich sage immer, wer oft genug hört, wird irgendwann auch eingeladen. Ne?
Dem scheint so zu sein.
Nee, Spaß beiseite. Es hat natürlich auch einen Hintergrund. Der Grund, warum ich Sie gefragt habe, war, ich war natürlich auch auf den ESG Days und ich war natürlich auch auf der DGEBV in Würzburg. War ja wunderschönes Frühlingswetter zu der Zeit. Und Sie haben dort gemeinsam als Repräsentant Ihrer Gruppe beziehungsweise gemeinsam mit Ihrer Gruppe eine Studie vorgestellt, die eigentlich genau dieses Thema untersucht hat, ob man nun nach Anlage einer PEG den Magen an der Bauchwand fixieren sollte oder nicht. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, was kam dabei raus oder wie war die Studie angelegt?
Genau, also wir haben in Frankfurt an der Uniklinik eine Studie aufgelegt, eine randomisiert kontrollierte Studie, bei der wir jeweils 61 Patienten in jede Gruppe randomisiert haben und dann entweder eine Gastropexie gemacht haben oder eben nicht und eine Fadendurchzugs-PEC durchgeführt haben. Und das nennt man ja heutzutage im Prinzip Hybrid-PEC. Das ist ja so ein bisschen das, was die Berliner Arbeitsgruppe publiziert hat. Der Begriff ist ja so ein bisschen dadurch geprägt worden. Und wir wussten es zu dem Zeitpunkt, als wir uns die Studie ausgedacht haben, noch gar nicht, dass es sowas überhaupt mal geben würde. Aber uns war auch klar, dass es ganz interessant sein könnte, zu überlegen, ob man die PEC nicht eben festnäht, weil ja ein häufiges Problem die Peritonitis ist nach der PEC-Anlage.
Ja, richtig. Und da war es ja so, dass eine Berliner Studie, die in Endoscopy International Open publiziert wurde, das waren ja einige hundert Patienten, ich glaube über 300 Patienten, allerdings jetzt nicht so, wie Sie es gemacht haben, also nicht höchstes Evidenzniveau, also nicht randomisiert prospektiv, sondern eher retrospektiv. Und da war ja diese erstaunlich hohe Zahl von 25% Wundinfektionen bei denen, wo die PEC also als Standard einfach als normale Durchzugs-PEC angelegt wurde, was ja immer noch in unseren Leitlinien beziehungsweise auch so drinsteht und empfohlen wird, dass man einfach eine normale Durchzugs-PEC macht. Und da waren Wundinfektionen von 25% und ich habe es mir aufgeschrieben, bei 6,5 der Patienten mit einer normalen Standard-PEC kam es sogar immer wieder zu diesen Wundinfektionen. Wie waren denn die Ergebnisse in Ihrer Studie?
Das Ganze basiert ja so ein bisschen auf den ESGI-Empfehlungen, die ja so 2021 erschienen sind. Und da ist ja auch die Idee bei uns geweckt worden, wo so aggressiv für die Fadendurchzugs-PEC geworben wurde, zu sagen, wir machen eine Gegenstudie und gucken mal, was dann bei einer RCT rauskommt. Und wir hatten im Prinzip am Ende des Tages in der Gruppe ohne Annaht 30% Infektionen und in der Gruppe mit Annaht 23% Infektionen in den ersten 21 Tagen. Und das hat sich nicht unterschieden und für uns war ein bisschen überraschend, dass das doch so ein hohes Level an Wundinfektionen gerade am Anfang war. Wir hatten tatsächlich aber gar nicht so viele komplizierte Wundinfekte. Also die meisten konnten ambulant behandelt werden, haben ihre PEC auch behalten und hatten dann keinen verlängerten Krankenhausaufenthalt. Und nur ein ganz kleiner Bruchteil davon hatte tatsächlich am Ende eine Peritonitis und musste dann auch weiter im Krankenhaus versorgt werden.
Okay. Und die Wundinfektion war dann letztendlich einfach eine gerötete Einstichstelle oder?
Genau, also wir haben sozusagen eine klinische Definition gemacht in der Studie und haben gesagt, wir wollen eine Rötung und einen Sekretaustritt oder sowas in der Art, damit man das sozusagen klinisch festmachen kann und haben jetzt nicht gesagt, dass wir darauf bestehen, dass dann ein Keimnachweis kommen muss. Die wurden in der Regel trotzdem abgestrichen. Bei vielen wurde auch gar nichts gefunden dann im Verlauf, aber klinisch haben die halt einfach das typische Bild von einem infizierten PEC-Schlauch gezeigt.
Also jetzt von den Zahlen her, aber dann doch relativ ähnlich zu den bereits vorher erwähnten Daten der Berliner Arbeitsgruppe, ne? Also auch so um die 25%. Es gab einen kleinen Unterschied, aber Sie sagten, der war nicht signifikant, also zwischen der Hybrid-PEC, wie man es jetzt heißt, und der normalen Standard-PEC. Habe ich das richtig verstanden, ja?
Genau so ist es. Und wenn man sich die Berliner Daten nochmal anschaut, ist es ja so, dass die Unterschiede, die die erhoben haben, ja hauptsächlich in den ersten 21 Tagen gefunden wurden. Also wenn man
Ja.
da mal in das Paper tief reinschaut, ist da eine schöne Grafik drin und die zeigt, die Probleme treten eigentlich gleich am Anfang auf. Danach bewegen sich die Balken auch nicht mehr auseinander. Deshalb ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir diesen Cut-off von 21 Tagen hatten. Wir haben dann trotzdem noch ein bisschen weiter in die Zukunft geguckt. Ich denke, da können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber die
Ja.
21 Tage sind sicher wichtig. Und was bei uns interessant war, wir haben natürlich eine weitere Analyse gemacht und haben nach Risikofaktoren gesucht. Und das war nicht
Ja.
das PEG-Verfahren an sich, sondern es war tatsächlich ja die Gabe der Antibiotika. Und das muss man leider sagen, trotz aller Güte, die wir versucht haben reinzubringen, da
Ja.
kommt so ein bisschen die klinische Schlampigkeit halt manchmal rein. Hatten ein paar Patienten leider halt keine Antibiotika im Vorfeld bekommen, sondern vielleicht
Ja.
erst nach der Anlage und ein ganz kleiner Bruchteil auch gar nicht. Und das ist aber der Risikofaktor, der am meisten rausgestochen ist, sodass wir jetzt mittlerweile massiv darauf achten, dass die halt alle wirklich 30 Minuten vorher ihr Antibiotikum auch drin haben.
Also eine Single-Shot-Antibiose vor PEG-Anlage.
Genau, und
Und
die.
das reicht sozusagen. Also es gibt ja dann noch andere, die sagen, den Mund ausspülen, was dann auch wieder schwierig ist oder so. Aber eine einfach normale Single-Shot-Antibiose vor Anlage. Ist richtig, ne?
Also ich hatte die Ehre, letztes Jahr unsere SOP für die PEG nochmal umschreiben zu dürfen. Und ich
Ja?
habe diese ganzen Maßnahmen, die gerade so hygienischer Natur sind, also sprich die Mundspüllösung eine Woche vorher beim MRSA-Patienten, die habe ich doch nochmal doppelt rot reingeschrieben, weil ich schon glaube, dass wenn man sich bewusst macht, dass das Problem ist, dass man da am Ende natürlich auch drauf achten sollte.
Also jetzt fassen wir nochmal kurz zusammen. Also das heißt, für die ersten 21 Tage bringt es nichts. Also der Aufwand ist es nicht wert, was die Wundinfektionsrate betrifft, was die anderen Risikofaktoren betrifft, da können wir ja gleich noch drüber reden. Was die Wundinfektionsrate betrifft, ist es eigentlich egal, ob ich jetzt die PEG festnähe oder ob ich es standardmäßig so weitermache. Aber Sie haben ja die Patienten noch länger beobachtet und was kam daraus?
Genau, also wir haben nach einem Jahr nochmal geschaut, was passiert ist mit den Patienten. Sozusagen von Tag 22 bis dann das Jahr vollständig ist, hatten nochmal 13% der Patienten ohne Annaht interessanterweise einen Infekt und nur 5% mit der Annaht. Aber das kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr logisch erklären, weil dann hat sich ja eigentlich der Kanal entwickelt.
Richtig. Und die Fäden werden ja auch gezogen. Also das ist ja auch nicht so, dass die dir immer da bleiben
Nee,
letztendlich.
genau, an Tag 21 wurden die bei uns entfernt spätestens.
Ja.
Und dann haben wir natürlich auch hier geguckt, was war da jetzt der Unterschied.
Ja.
Und wir hatten glücklicherweise festgehalten, wie der Patient hauptsächlich versorgt wurde. Hat er sich selbst versorgt oder war er die ganze Zeit im Krankenhaus gewesen oder kam dann Pflegedienst? Und interessanterweise ist es so, wenn er sich selbst versorgt hat oder im Pflegeheim gewohnt hat, dann war die Rate deutlich niedriger, als wenn er im Krankenhaus lag oder wenn er von einem Pflegeteam zu Hause versorgt wurde, aber sich eigentlich gar nicht selbst mit der PEG beschäftigt hat.
Aha, was haben Sie denn da für eine Erklärung dafür?
Also ich kann mir das eigentlich nur so vorstellen, dass Patienten, die sich sozusagen um ihre Sonne selbst kümmern,
Ja.
natürlich auch mehr im Blick haben, was damit passiert und wahrscheinlich auch kognitiv noch besser in der Lage sind. Und dieses
Ja.
Klientel, was diese PEG-Sonden kriegt, ist bei uns hauptsächlich, ist ja glaube ich wie bei Ihnen in der Klinik auch,
Ja.
HNO-Tumoren. Und da gibt es
Richtig, ja.
natürlich solche und
Ja.
solche. Und ich glaube, das ist das, was sich am Ende in den Zahlen widerlegt.
Interessant. Wir hatten ja schon mal so einen Podcast, schon eine Zeit lang her, mit Arno Dormann. Übrigens ein extremst erfolgreicher Podcast. Also das Thema scheint wirklich viele, viele zu interessieren, weil es wahrscheinlich auch so häufig ist. Und ich habe mir da auch noch zwei Sachen gemerkt. Und die erste Sache, die ich mir gemerkt habe, was so ein bisschen in die Richtung geht, was Sie gerade gesagt haben, war, er meinte, dass nach der PEG-Anlage ist ganz, ganz wichtig ist, den Patienten entsprechend zu schulen und dann dann auch ein Ernährungsteam idealerweise hat, das den Patienten anweist und sich drum kümmert. Haben Sie sowas auch in Frankfurt? Haben Sie sowas, also dass dann eine speziell geschulte Diätkraft vorbeikommt, die dann auch nochmal, was die Sondenkost betrifft, entsprechend Ratschläge gibt, die auch nochmal guckt, dass sie adäquat angezogen ist an den ersten 24 Stunden? Wie läuft es so bei Ihnen?
Genau, also wir haben eine eigene Sprechstunde für diese Patienten und wir haben das gesamte Personal, was ja hauptsächlich die HNO, die MKG und die
Ja,
Strahlenklinik darstellt, haben wir
richtig, ja.
separat geschult, dass sie zumindest den ersten Verbandswechsel eigenständig hinbekommen. Und wir haben schon den Eindruck, dass es auffällt, wann da mal neues Personal kommt. Weil man schon dann öfters mal die chirurgischen Konsile kriegt oder auch die gastroenterologischen Konsile, dass die PEG doch jetzt irgendwie schon wieder einen Peritonismus hat. Und das muss man sagen, je besser man die Leute schult, desto weniger passiert das. Und wahrscheinlich ist das auch ein bisschen das, was uns auf die Füße gefallen ist in der Studie. Denn ich glaube, das läuft hier einfach ziemlich gut an der Uni Frankfurt. Und das ist wahrscheinlich ein Problem, wenn diese nachträgliche Pflege deutlich schlechter läuft. Dann wird man wahrscheinlich da deutlich mehr Infektionen bekommen.
Wie hoch war denn die periinterventionelle Mortalität bei Ihnen? Also wie viele sind denn im Rahmen der PEG-Anlage gestorben?
Ne? Also wir haben das bis 30 Tage verfolgt und da ist kein einziger gestorben.
Ah ja, das ist ja auch, ich sage jetzt mal, ungewöhnlich, weil ich habe auch hier nochmal den Podcast, war übrigens die Nummer 31, für diejenigen, die es gleich nochmal anhören möchten, von Arno Dormann angehört. Und der hat durchaus erwähnt, dass also eine 3-5%ige periinterventionelle Mortalität beschrieben ist, auch in der Literatur beschrieben ist. Und vor allem dahingehend, dass ja doch ein sehr fragiles Patientenklientel ist. Also Sie haben es ja bereits schon gesagt, es sind die Patienten mit HNO-Tumoren, es sind Patienten aus der MKG, es sind welche nach Bestrahlung, die zum Teil sehr kachhektisch sind, wenig Substanz haben, die auch schwierig zu intubieren sind, wenn es denn tatsächlich denn sein sollte. Und dass es einfach ein sehr fragiles Patientenklientel ist, was möglicherweise dann diese hohe periinterventionelle Mortalität betrifft, auch Sedierungskomplikationen, auch durch die Lage zum Beispiel auch bedingt. Ja, die Patienten liegen ja auch jetzt auf dem Rücken mit einem erhöhten Aspirationsrisiko. Jetzt haben sie null, was ja toll ist. Wie haben sie denn das geschafft?
Ja, ich glaube, wie immer ist ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube, die Identifikation des richtigen Patienten ist wichtig. Also man sollte natürlich schon versuchen, Patienten zu identifizieren, die ersten 30 Tage auch überleben. Das ist ja eigentlich auch mit in der Leitlinie der ESGE als Indikationsstellung drin, dass wir gar keine Patienten nehmen sollen, die kürzer leben. Jetzt gibt es manchmal natürlich die Ablauf-PEG, das war im Podcast mit Arno Dormann ja auch zur Sprache gekommen, wo man das natürlich macht und wo es auch sinnvoll ist. Aber wenn ich die PEG als Ernährungsmethode sehe, dann ist ja alles unter, sag ich mal, 4 Wochen nicht sinnhaft, sich diesem großen Eingriff zu stellen. Und dann komme ich ja meistens auch mit anderen Mitteln hin.
Trotzdem. Ich möchte auf eine andere Sache noch raus, weil ich habe nämlich auch ein bisschen geguckt, was die Bischöfe schon so publiziert haben und mit was sie sich wissenschaftlich beschäftigt haben. Stichpunkt Sedierung. Ne? Also es sind ja Patienten, die dann häufig Sedierungsprobleme aufweisen und da haben sie sich ja auch mit ein paar Tools beschäftigt. Vielleicht können Sie da auch noch so ein bisschen was uns erzählen, was denn daraus kam.
Ja, das mache ich gerne. Also das war tatsächlich der Start in meine wissenschaftliche Karriere mit der Doktorarbeit, damals noch mit dem Jan Peveling zusammen, der mittlerweile mit dem Jörg Albert nach Stuttgart gegangen ist und neben meiner Mentorin, der Mirene Friedrich-Rust hier in Frankfurt, die mir die Doktorarbeit gegeben haben und wir haben zuerst mal die Kapnographie auch prospektiv in der randomisiert kontrollierten Studie bei Patienten angewendet. Und haben halt herausgefunden, dass man letzten Endes mit einem zusätzlichen Ventilationsmonitoring durch die Kapnographie eigentlich die schweren Entsättigungen um die Hälfte reduzieren kann. Einfach weil man mehr Awareness für den Atemweg hat. Und daraus abgeleitet haben wir dann nochmal geschaut. Es gibt ja so auf der Intensivstation, da kennen es die meisten, gibt es so ein EKG-Monitoring, mit dem man die Ventilation machen kann. Das nennt sich Thorax-Impedanzmessung. Und da kann man im Endeffekt mit der Ableitung 2, also sprich 2 Sonden, die man verbindet per EKG, kann man den Impedanzunterschied feststellen auf der Haut. Und das gibt im einem auch so ein Korrelat für die Ein- und Ausatmung. Und dann sieht man eben auch, wann der Patient aufhört zu atmen. Und interessanterweise ist das ja ein Verfahren, bei dem ich gar nicht so die Ventilation habe. Also sprich, wenn der Atemweg verlegt ist und der Patient trotzdem versucht zu atmen, sehe ich das mit der Methode nicht. Weil der Brustkorb sich trotzdem hebt und senkt. Nichtsdestotrotz war das Ergebnis das gleiche. Wir konnten auch da wieder um die Hälfte die Hypoxie-Ereignisse reduzieren und um die Hälfte heißt in dem Fall von 50% auf etwa 25%, so über den Daumen gepeilt. Und ich meine, das ist schon irre. Das ist weiterhin so, dass das, glaube ich, das Klientel ist, wo man sedierungsmäßig am meisten Sorge hat, wenn man den Eingriff beginnt, weil man doch einfach ja in 10-20% den Beutel aus dem Schrank holen muss, was man ja sonst eigentlich heutzutage fast gar nicht mehr machen muss.
Ja. Es ist vielleicht auch noch in dem Zusammenhang auch nochmal mit, jetzt gehen wir wieder zurück auf die Frage PEG-C, also annähen oder nicht. Ich habe auch immer so ein bisschen das Problem, das dauert ja länger und man will ja eigentlich schon bei diesen Patienten möglichst rasch fertig werden und sie möglichst rasch vielleicht auch aus der Rückenlage befreien, wenn sie nicht gerade intubiert sind oder tracheotomiert sind. Haben Sie da in Ihrer Studie jetzt randomisiert, Vergleich der beiden Methoden, Unterschiede ermitteln können, was die Zeit betrifft, auch jetzt Dauer des Eingriffs und möglicherweise vielleicht doch auch Unterschiede, was Hypoxinierungsprobleme betrifft?
Ja, wir hatten tatsächlich die sedierungsassoziierten Faktoren, glaube ich, nicht genau angeschaut. Wir haben aber natürlich die Zeit angeguckt, wie lange das Ganze dauert. Und ja, das sind 5 extra Minuten, die ich einplanen muss. Also wir haben im Schnitt 13 Minuten gebraucht für die normale PEC-Anlage und 18 Minuten für die Anlage mit PEXI. Das ist auch signifikant. Also das ist ein Unterschied, der auffällt. Und ich glaube auch, dass der klinisch signifikant ist. Und wie Sie sagen, es ist ein sehr fragiles Patientenklientel. Man will eigentlich so schnell wie möglich fertig werden.
Richtig,
und ist auch froh, wenn dieser Eingriff gut überwunden ist in der Regel.
Richtig, ja. Ja, jetzt haben Sie viel dazu geforscht, viel evaluiert. Jetzt haben wir unterschiedliche Monitoringsverfahren. Wir haben unterschiedliche PEC-Verfahren. Wenn Sie jetzt morgen in die Klinik gehen, es liegen ja sicherlich wieder 1-2 PECs auf, so wie jeden Tag. Es ist ja wirklich ein extremst häufiger Eingriff mittlerweile geworden. Was machen Sie denn jetzt morgen? Wie gehen Sie vor?
Also ich glaube, tatsächlich muss ich heute schon gut gearbeitet haben, denn der Arno Dormann hat es ja auch erwähnt, ein gut aufgeklärter Patient ist wichtig. Und das heißt, bei der Aufklärung sollte man Patienten nicht nur sagen, dass man ein Loch in den Magen macht und fertig, und dann zieht man eine Sonne durch, sondern man sollte dem Patienten, glaube ich, vor allem auch fairerweise ein bisschen erklären, was kommt in den ersten 7 Tagen auf ihn zu, was kommt in den ersten 21 Tagen auf ihn zu und was bedeutet es langfristig für ihn. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch für die Sicherheit vom Patienten wichtig, weil die meisten verstehen das eigentlich schon, wenn man denen sagt, ich muss die PEC-Sonde jeden Tag einmal reinschieben, drehen, wieder anziehen und die festmachen. Das ist kognitiv nicht so schwierig, dass das nicht ein normaler Mensch schaffen kann. Aber man muss es ihm natürlich fairerweise sagen. Das heißt, die Aufgabe beginnt heute, um morgen schon erfolgreich zu sein. Dann sollte man natürlich an die Antibiotika denken, das haben wir gesagt. Wir nehmen in der Regel entweder Ceftriaxon oder Unazid, außer es sind eben Vorkeime bekannt. Ja, dann sollte man natürlich versuchen, Patienten möglichst in seiner besten Verfassung zu erwischen. Also jetzt in einem schweren Infekt die PEC-Sonde zu legen, ist sicherlich ein Fehler.
Ja.
Der sollte schon irgendwie fit sein zum Zeitpunkt des Eingriffs. Und dann ist es, glaube ich, ganz entscheidend, was wir ja vorhin schon besprochen haben, dass nach dem Eingriff jemand weiß, was er mit dieser Sonde macht. Weil in der Regel verlässt er ja dann die Einheit der Gastroenterologie, wo die Sonde ja daheim ist, und geht dann in irgendeine Fremdabteilung.
Ja.
Und die muss aber leider auch wissen, was mit der PEC-Sonde passiert.
Ja.
Und dann sieht man es ja immer wieder, dass diese Menschen mit teilweise 10 Jahre alten Sonden kommen, super gepflegt. Die sind ein bisschen dunkel geworden, aber ansonsten sehen die gut aus.
Trotzdem, wenn Sie morgen eine PEC anlegen, nähen Sie sie am Bauch fest oder nicht?
Wir machen es standardmäßig nicht.
Machen Sie nicht, okay.
Machen wir nicht.
Das heißt, es gibt Fälle, wo Sie es dann machen würden, wenn vielleicht Aszites bekannt ist oder wenn es ein schweres Fenster ist, oder gibt es irgendwelche Ausnahmen?
Also schweres Fenster würde ich wahrscheinlich eher nicht annähen, weil da habe ich das Problem, dass es schwer ist. Aber bei Aszites schauen wir schon. Also die Aszites-Bäuche kriegen alle eine Annaht.
Ja.
Das ist, glaube ich, klinisch sinnvoll.
Okay, und wie ist es mit dem Monitoring? Wie machen Sie Ihr Standardmonitoring? Benutzen Sie dann auch die Kapnographie oder Ihr Impedanzmonitoring? Oder war das nur, eher mal eine wissenschaftliche Fragestellung?
Ja, wie das oft so ist, ist es leider ein bisschen schade. Es hat sich auch bei uns nicht durchgesetzt, wie es, glaube ich, in den meisten Einheiten auch ist.
Richtig, ja.
Was ich aber schon mache, ist, ich versuche den Patienten deutlich besser zu beobachten. Also ich muss schon zugeben, oft ist es ja so, man endoskopiert so vor sich hin und überwacht den Patienten jetzt klinisch gar nicht so ideal, wie man müsste. Aber bei den PEC-Patienten ist es anders. Also da bin ich schon immer mit einem halben Auge mindestens beim Patienten und schaue mir ganz genau an, hebt sich der Brustkorb, atmet der noch, sieht der rosig aus. Weil man muss einfach wissen, wenn die Pulsoximetrie einem anzeigt, dass der Patient jetzt gerade schlecht wird, dann geht es dem schon 1,5 Minuten schlecht. Also man kann es schon vorher sehen. Da gibt es auch Daten zu, die gezeigt haben, dass das eigentlich klinisch nicht gut einzuschätzen ist. Aber ich glaube, wenn man seinen Blick schult, dann ist es doch gut machbar.
Sehr schön. Vielleicht nur eine letzte Frage. Wir reden ja auch immer über, sind Sie auch mit beteiligt, Müllvermeidung, Green Endoskopie. Wie ist es mit den Schutzmechanismen der Schutzausstattung bei einer PEC-Anlage? Immer steriler Kittel, immer Haube, immer sterile Handschuhe für alle Beteiligten. Was ist denn da so Ihr Prozedere? Es ist ja immer gewaltiger Müllsack, der da so bei der PEC-Anlage entsteht. Ne?
Ja, das ist richtig. Also wir machen es in Frankfurt so, dass der Interventionalist, der sozusagen die PEC jetzt sticht, sich komplett vermummt.
Ja.
Alle anderen sind in der Regel nicht steril.
Also wir haben eine sterile Person mit sterilen Kittel, sterile Handschuhe, Mundschutz, Haube, richtig?
Genau, richtig.
Und die anderen machen so wie halt bei jeder Endoskopie.
Genau. Jeder hat natürlich einen Mund-Nasen-Schutz auf. Ich glaube, das gehört dem Fall für beide, sowohl den Patienten als auch einen selbst. Aber die müssen natürlich jetzt nicht komplett steril eingepackt werden. Und in Frankfurt ist das Gimmick ja so ein bisschen, dass wir eine Klinik sind, die wiederaufbereitbare Kittel hat, sodass da jetzt auch nicht die Welt an Müll anfällt. Trotzdem immer noch sehr viel Müll.
Okay. Ja, schön. Also ich glaube, das war wirklich ein sehr hilfreicher Podcast. Und wie viel machen Sie da eigentlich so Packs im Jahr? Also das hört sich ja relativ viel an, so auch der Erfahrung und die Studien, die Sie da so durchziehen, in Anführungszeichen. Wie viel sind es denn pro Jahr?
Ja, so circa 250.
Dann sind Sie, glaube ich, sowieso die größeren endoskopischen Abteilungen. Also es ist eine häufige Prozedur. Immer wieder erstaunlich, wenn man dann hört, was für Komplikationen auftreten können. Ja, ich finde es immer wieder faszinierend. Gut, wir haben festgestellt, wir kommen nicht drum herum. 25%, ein Viertel hat lokale Wundinfektionen. Wie schlimm die dann sind, ist wieder eine andere Sache. Wir haben auch gehört, es gibt die Hybrid-Pack. Ob es jetzt für jedermann notwendig ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht bedarf es dann noch anderer Daten, andere Studien, obwohl sie ja jetzt schon ein relativ hohes Evidenzlevel haben mit einer randomisiert prospektiven Studie. Und wir halten auch fest, wir müssen bei der Sedierung vor allem gut den Patienten im Blick haben. Wenn wir keine Kapnographie oder was sonst auch immer haben, dann zumindest ein gutes Auge eines geschulten Endoskopikers und natürlich auch der Assistenz, die ja, glaube ich, auch bei der PEC eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Ne?
Absolut.
Ja, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Fand ich sehr gut. Vielen Dank mal. Vielleicht kann man sich zu einem anderen Thema auch mal wieder hier treffen. Und ich hoffe, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen und auch die haben einiges Nützliches mitgenommen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich kann jetzt schon sagen, in 14 Tagen wird das Thema sein Unterwasser-ESD. Jetzt mal was ganz was Neues. Ja, PEC ist ja uralt, Unterwasser-ESD was Neues. Und der Gesprächspartner hierzu wird Alana Ibigbo sein, früher Augsburg, jetzt Bochum. Seien Sie gespannt, bleiben Sie dran. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dann, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.